Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Weniger als erwartet. Aufs Jahr hochgerechnet um 6% ist die Wirtschaft in China im dritten Quartal gewachsen. In jedem europäischen Land wären diese 6% eine Sensation. In China bedeutet diese Zahl hingegen die niedrigste Wachstumsrate seit fast 30 Jahren. Und das macht auch der deutschen Exportwirtschaft Sorgen, denn China ist derzeit Deutschlands wichtigster Handelspartner. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir auch auf die Buchmesse schauen. Dort wurde der Wirtschaftsbuchpreis 2019 vergeben an einen Kapitalismuskritiker. Und im Firmenporträt unserer Sendereihe, speziell am Freitag in dieser Sendung, da geht es um einen Kapitalismusbefürworter. Wir stellen einen Gründer eines Hedgefonds vor. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Chinas Wirtschaft wächst zwar noch, aber sie wächst so langsam wie seit fast 3 Jahrzehnten nicht mehr. Und die Wirtschaft des Landes schwächt sich kontinuierlich ab, wie der Blick auf die vergangenen vierteljährlichen Quartalszahlen zeigt. Mehr dazu aus Shanghai von Steffen Wurzel.
China sehe sich mit, Zitat, wachsenden Risiken und Herausforderungen im Inland und im Ausland konfrontiert, sagte Mao Shengyong, der Sprecher der chinesischen Statistikbehörde. Damit verweist er einerseits auf den US-chinesischen Handelskonflikt, für den es nach wie vor keine echte langfristige Lösung gibt. Zum anderen räumt Chinas Statistikbehörde damit zumindest verklausuliert ein, dass es auch hausgemachte Wirtschaftsprobleme gibt. Experten verweisen zum Beispiel auf die schwächelnde Binnennachfrage, auf die steigende Schuldenlast und auf die Probleme bei der Produktivität. Chinas Wirtschaft ist nämlich in den vergangenen Jahren deutlich stärker gewachsen als die Produktivität, argumentieren Analysten. Michael Pattis, Finanzwissenschaftler an der Peking-Universität, sieht in dem relativ niedrigen Quartalswachstum von 6,0% auch etwas Positives. Diese Zahl zeige, dass Chinas Staatsführung langsam damit aufhöre, massenhaft schuldenfinanzierte Infrastrukturprojekte anzuschieben, nur um das Wachstum künstlich nach oben zu treiben. Worauf viele Analysten heute außerdem wieder einmal hinweisen, Chinas Staatsführung frisiere Wirtschaftsstatistiken systematisch nach oben. In Wirklichkeit liege das Wachstum also noch deutlich unter den heute bekannt gegebenen 6,0%.
Steffen Wurzel zum Bruttoinlandsprodukt in China im dritten Quartal. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Und Frau Werle, Wirtschaftszahlen aus China finden an der Börse stets viel Beachtung. Wie reagieren die Anleger auf die neue BIP-Zahl?
Sie reagieren ziemlich abwartend auf diese neuen Zahlen. Kurz vor dieser Sendung habe ich auch mich mit Professor Horst Löchel ausführlich über China unterhalten. Er lehrt an der Frankfurt School und an der International Business School in Shanghai, kennt also beide Seiten. Er kennt das Leben in China, er kennt das Leben aber auch hier in Deutschland. Auch er sieht in diesem Hin und Her in Sachen Handelsstreitigkeiten zumindest einen Grund, warum sich das Wirtschaftswachstum abschwächt. Ein weiteres Problem, so sagt er aber, das sind die schwächelnden Investitionen. Und das erklärt er so.
Die schwächeln deswegen die Investitionen der Unternehmen, weil die Kreditvergabe eingeschränkt ist und zweitens nicht mehr so viele lohnende Investitionsprojekte für die Unternehmen existieren.
Wie kommt's?
China befindet sich in einem Wandel von einem Industrieland zu einer Dienstleistungsgesellschaft, hat noch sehr viel alte Industrie wie Kohle und Stahl zum Beispiel, und die sind einfach nicht mehr profitabel, weil das eben alte Industrie sind, und der Umschwung zu ganz neuen Industrie, Hightech-Industrien und so weiter ist eben bisher noch nicht gelungen.
Tun sich die Chinesen damit schwer?
Tun sie schwer, das ist klar. Sie haben ja nun 40 Jahre sowas gehabt, was wir vor 200 Jahren eben industrielle Revolution nannten. Davon muss man sich verabschieden, muss eben in einen anderen Sektor. Das wollen sie, aber das eine ist das Wollen und das andere ist eben das Können, und es dauert einfach auch Zeit.
Die chinesische Regierung versucht gegenzusteuern. Es gibt jede Menge Konjunkturprogramme. Wie wirkungsvoll sind die?
Also ich würde sagen, sie sind nur kurzfristig wirkungsvoll. Ja, also jetzt fast jede Straße ist ja jetzt schon gebaut in China, und Flughäfen gibt es jetzt auch doch eine Masse sicher. Da ist immer noch was zu tun. Aber ich meine, es muss eigentlich aus dem Privatsektor, von den Unternehmen kommen. Der Aufschwung, das kann nicht über Dauer vom Staat gehalten werden mit Konjunkturprogrammen.
Aber die wiederum halten sich zurück.
Die wiederum halten sich zurück aus den genannten Gründen. Da gibt es eben jetzt die entsprechenden Einschränkungen. Das braucht eben seine Zeit. Also wäre die chinesische Regierung gut beraten, alles zu tun, damit die Privatunternehmen wieder lohnende Investitionen haben.
Ein großes Problem in China sind die Schulden. Wie sehr drücken die?
Gut, man muss ein bisschen differenzieren. Wenn wir von Schulden reden in Europa oder in Deutschland, denken wir vor allem von Staatsschulden. Der Staat ist nicht sehr stark verschuldet in China. Wer verschuldet sind eben die Unternehmen. Die Schuldenquote der Unternehmen ist etwa das Doppelte der Wirtschaftsleistung Chinas in einem Jahr. Das ist also eine Masse. Das wiederum hängt damit zusammen, dass eben der Wirtschaftsaufschwung nach der Finanzkrise im Wesentlichen über Kredite finanziert worden ist. Und ein Grund, warum weniger investiert wird, dass eben nicht mehr so viele Kredite fließen, weil es eben schon so viele gibt.
China in der Sackgasse?
Also Sackgasse würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schwieriger als früher. Und ja, man muss sich eben anstrengen, von so einem quantitativen Wachstum zum qualitativen Wachstum zu kommen. Das ist eben nicht so ganz einfach.
Wie weit sind da die Chinesen?
Sie sind am Anfang, sie haben große Pläne, das ist ja nun bekannt, China 2025, das ist ja nichts anderes als dieses qualitative Wachstum in die Hightech-Industrien. Aber nochmal, so eine ganze Industrie umzustellen, ja, auf Hightech von einfacher Manufakturproduktion, das erledigt sich eben nicht in 1-2 Jahren, sondern braucht man eben 20, 30 Jahre dafür.
Wenn wir 20, 30 Jahre nach vorne schauen, wo wird China stehen?
Knapp hinter uns, würde ich vermuten. Die würden also technologisch enorm aufholen. Die sind ehrgeizig. Die haben einen Plan. Die machen das gut. Und ich meine, werden dann so langsam, was das Produktionsniveau betrifft, eben an das westliche deutsche Niveau heranrücken. Wie nah sie dann sind oder vielleicht schon vorbei, muss man im Einzelnen sehen. Aber es ist völlig klar, dass sie nicht stehen bleiben und die Technologielücke zwischen Deutschland und China sich in einem Zeitraum von 20, 30 Jahren deutlich schließen wird.
Kann der amerikanische Präsident die Chinesen aufhalten?
Nur mit ganz schlechten Mitteln. Wir haben ja nun viele Erfahrungen, wenn eine etablierte Supermacht versucht, eine aufstrebende Supermacht klein zu halten. Das endet meistens nie gut.
Das sagt Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management.
Ja, soweit also eine Einordnung zur wirtschaftlichen Lage in China, die ja auch die deutsche Wirtschaft beeinflusst. Wie, Frau Werle, sieht es eigentlich aus mit den US-Sonderzöllen, die ab heute auf europäische Importwaren erhoben werden? Ist das noch ein Thema an der Börse?
Zölle sind nie gut. Zölle verteuern Waren, machen sie weniger attraktiv für potenzielle Kunden. Gut, aber man muss unterscheiden. Die Zölle in Sachen Handelsstreitigkeiten USA und China, das hat eine ganz andere Basis. In dem konkreten Fall geht es hier darum, dass die beiden Flugzeughersteller Boeing und Airbus jeweils unrechtmäßige Subventionen bekommen haben, jeder auf seine Weise. Airbus steht jetzt im Fokus. Boeing dürfte das gleiche Schicksal treffen. Im November droht da nochmal neuer Ärger. Dann nämlich will die US-Regierung über die Einführung von Strafzöllen auf Autoimporte aus der EU entscheiden. Ich denke mal, sollte es dazu kommen, dann dürfte die EU wohl ebenfalls reagieren. Also das alles macht die Sache nicht gerade einfacher und das vor dem Hintergrund, dass die Weltwirtschaft seit einiger Zeit ja bereits schwächelt. Beim DAX heute keinen klaren Trend, der ist jetzt leicht im Plus, steigt auf 12.670 Punkte.
Der Euro hat in den vergangenen Tagen Boden gut gemacht im Verhältnis zum US-Dollar. Setzt sich diese Entwicklung fort?
Wir haben ein Auf und Ab am Devisenmarkt. Aktuell kostet der Euro 1,1143 $.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,38% und der Goldpreis aktuell bei 1.488,04 $.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen nun noch auf Einzelwerte. Der französische Autobauer Renault hat seine Umsatzprognose gesenkt. Oft ist das ja so, dass schlechte Nachrichten eines Konzerns abfärben auf andere Konzerne, in diesem Fall andere Autokonzerne. Ist das heute auch der Fall?
Ja, wohin man auch schaut, BMW, Daimler und VW, die Aktien von den deutschen Herstellern sind im Minus. Bis 0,5% geben die Papiere nach. Wie es um einen Konzern bestellt ist, mag mit hausgemachten Problemen und Strategien zusammenhängen, aber es ist ganz kein Geheimnis. Die gesamte Branche ist in schwierigen Zeiten. Immerhin, von VW kamen heute gute Nachrichten. Die Wolfsburger haben im September nämlich deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Und im Gegensatz zu Renault hat der Rückversicherer Münchner Rück mitgeteilt, der Konzern werde wohl seine Jahresprognose übertreffen. Zeigen sich die Anleger begeistert?
Die sind begeistert, die Aktien 0,5% im Plus.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Auf der Frankfurter Buchmesse ist gestern Abend bereits der Wirtschaftsbuchpreis verliehen worden, in diesem Jahr zum 13. Mal. Und dieser Preis ging an Paul Collier mit seinem Buch Sozialer Kapitalismus. Ursula Mayer stellt den Preisträger und sein Buch vor.
Es sticht heraus unter den zahlreichen kapitalismuskritischen Büchern das Buch Sozialer Kapitalismus, mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft, für das es dieses Jahr den Wirtschaftsbuchpreis gibt. Darin vertritt der Autor Paul Collier die neuartige These, dass der Kapitalismus diese Gesellschaft viel mehr entzweit als bisher bekannt ist. Ein Riss beobachtet Collier nicht nur zwischen Arm und Reich, zwischen Hochqualifizierten und Geringqualifizierten, viel gefährlicher sei der neue Riss zwischen der ländlichen Bevölkerung und den Städtern. Diese These unterfüttert der britische Ökonom mit zahlreichen Fakten. Und wie schnell Leben auseinanderdriften können, da wird der Wissenschaftler mitunter ungewöhnlich persönlich. Zitat:
Im Alter von 14 Jahren waren meine Cousine und ich gleich auf. Am selben Tag geboren, die Kinder ungebildeter Eltern, die jeweils die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium bestanden hatten. Doch sie warf der frühe Tod ihres Vaters aus der Bahn. Ich durchlief derweilen den höheren Bildungsweg und ergatterte ein Stipendium in Oxford.
Heute lehrt Collier dort als Professor für Ökonomie und gilt als einer der renommierten Armuts- und Migrationsforscher. Seine Herkunft, seine Familie hat er trotzdem nie vergessen. Die unterschiedlichen Lebensläufe der Einzelnen beschäftigen ihn bis heute.
I've got the economic knowledge.
Ich habe das Wirtschaftswissen, um zu verstehen, warum das passiert ist. Und noch wichtiger, was dagegen getan werden kann. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Und ich bin wirklich froh über den Preis, nicht nur, dass ich ihn bekommen habe, sondern auch, damit die Botschaft in dem Buch bekannter wird.
Den Kapitalismus lehnt Collier zwar nicht generell ab, aber er fordert, die Politik sollte ihn sozialer machen. Und was er darunter versteht, fasst er so zusammen.
Grundsätzlich ist es wichtig, die Wirtschaft wieder dorthin zurückzubringen, wo die Leute sind. Kluge Kinder sollten nicht weggehen müssen, nur weil ihre Städte kaputt sind.
Damit sei das Buch zukunftsweisend, so das Urteil der Jury. Das sorgt auch für Freude beim Siedler Verlag, der das Buch herausgegeben hat und seit Jahren mit Collier eng zusammenarbeitet. Er sei ein sehr nahbarer Autor, berichtet Verlagschefin Britta Egete-Meyer.
Er weiß, was Chancengleichheit bedeutet und hat das in der eigenen Familie erlebt, wie es eben ist, wenn die einen Möglichkeiten bekommen und die anderen sie nicht haben. Und ich glaube deshalb, dass sein Schreiben eine besondere Wirkung entfalten kann, weil so viele das so gut nachvollziehen können.
Und so die Hoffnung der Verlegerin, damit könnte der Autor womöglich auch die jüngere Generation ansprechen.
Ursula Meyer über den Wirtschaftsbuchpreis 2019. Im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger wurde ungewöhnlich hart um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gerungen. Jetzt liegt ein Abschluss vor. Mehr dazu nun in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Jessica Sturmberg.
Die EG Bauen Agrar Umwelt einigte sich mit den Arbeitgebern unter anderem auf höhere Lohnzuschläge und mehr Urlaub für die rund 650.000 Gebäudereiniger in Deutschland. Die zentrale Forderung nach einem Weihnachtsgeld wurde hingegen auf die Gehaltsverhandlungen im kommenden Jahr vertagt. Als Kompromiss wurde ausgehandelt, dass die Beschäftigten jetzt vorerst gewissermaßen als Weihnachtsbonus in diesem und kommenden Jahr Silvester oder Heiligabend als bezahlten Arbeitstag frei bekommen. Die ebenfalls hart umstrittenen Überstundenzuschläge werden, wie von den Arbeitgebern gefordert, erst ab der 9. Arbeitsstunde pro Tag fällig. Viele Teilzeitbeschäftigte gehen so leer aus, wie die IG Bau zuvor immer kritisiert hatte. Sie sollen einen Anspruch auf die Anpassung ihrer Arbeitsverträge bekommen, wenn sie regelmäßig 15% länger arbeiten müssen als eigentlich vorgesehen. Der Bundestag hat die Reform der Grundsteuer beschlossen. Diese musste bis Jahresende neu geregelt werden, weil nach einem Gerichtsurteil die zur Berechnung herangezogenen Einheitswerte veraltet sind und nicht mehr die Marktwerte der Gebäude widerspiegeln. Das wird nun ersetzt durch ein wertabhängiges Modell, bei dem unter anderem auch Mietkosten und Baujahr der Gebäude berücksichtigt werden. Dazu gibt es die Möglichkeit für die Bundesländer, eigene Regeln zur Neuberechnung der Grundsteuer zu erlassen. Weil hierfür eine Grundgesetzänderung nötig war, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die wurde erreicht, allerdings muss auch noch der Bundesrat zustimmen. Die deutsche Industrie wünscht sich einen eigenen Weltraumbahnhof in Deutschland. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, hat heute in Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Weltraumkongress veranstaltet, auf dem die Forderung an die Bundesregierung ging, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Mit dem Bahnhof könnten kleine Trägerraketen auch von Deutschland aus gestartet werden. Zudem will der BDI das nationale Raumfahrtbudget analog zu Frankreich mehr als verdoppeln, von fast 300 Millionen auf rund 730 Millionen Euro. Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker hat seine Schokoladenpizza wegen geringer Nachfrage vom Markt genommen. Bei der Markteinführung im April 2017 hatte die Schokoladenpizza für viel Aufmerksamkeit gesorgt, wegen des süßen Belags auf einem üblicherweise ja herzhaften Tiefkühlprodukt.
Jessica Sturmberg mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir machen weiter mit dem Firmenporträt. Am vergangenen Freitag verließ Bill McDermott überraschend den Chefposten beim Softwarekonzern SAP. Über die Gründe wurde viel gerätselt und in diesem Zusammenhang fiel auch der Name von Paul Singer, dem Gründer des Hedgefonds Elliott, der im Sommer bei SAP mit 1,2 Milliarden US-Dollar eingestiegen war und dessen Spezialität es ist, Druck aufs Management auszuüben. Unter den sogenannten aktivistischen Investoren gehört Singer zu den besonders Gefürchteten. Heike Wipperfürth stellt den Manager und sein Geschäftsmodell vor.
Paul Singer sitzt auf der Bühne im Saal des Montague Hotels in Kalifornien und beschreibt die Unternehmen, in die er am liebsten investiert.
Undermanaged companies, undermanaged either in their strategy, in their growth of organization, in their R&D.
Er suche nach Unternehmen mit Mängeln in der Führung, der Wachstumsstrategie und der Forschung und Entwicklung. Gestutzter weißer Bart, Brille, sanfte Stimme. Der Leiter von Elliott Management, ein 38 Milliarden Dollar schwerer Hedgefonds in New York mit 470 Angestellten, wirkt wie der nette ältere Herr von nebenan. Doch der 75-Jährige ist der Schreck der Konzerne in der ganzen Welt. Er kauft sich bei unterbewerteten Firmen ein, macht Druck auf die Unternehmensleitung, damit der Aktienpreis steigt, und verdient beim Verkauf der Papiere viel Geld. Manchmal mit rabiaten Methoden. Der Nachrichtensender Bloomberg bezeichnete ihn als den gefürchtetsten aktivistischen Investor der Welt.
We try to make money all the time.
Wir versuchen, immer zu Geld zu verdienen, sagte der Milliardär in einem Video seines Auftritts in Kalifornien auf YouTube. Jetzt hat er die Deutschland AG aufs Korn genommen. 3,4 Milliarden Dollar hat er in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in deutsche Unternehmen wie den Softwarehersteller SAP, den Chemiekonzern Bayer und den Online-Kleinanzeigenmarkt Scout24 investiert. Und das ist erst der Anfang, sagt Kai Liekefett, ein Rechtsanwalt bei der Kanzlei Sidley Austin in New York, der Firmen gegen aktivistische Investoren verteidigt.
Elliott ist sehr, sehr fokussiert auf Deutschland und die haben also zahlreiche Portfolio-Manager, die sich inzwischen auf Deutschland spezialisieren. Kurz über lang werden die DAX 30 abgrasen.
Mit Steroiden aufgepumpter Kapitalismus. So nennen Liekefett und seine Kollegen die 200 Milliarden Dollar schwere aktivistische Investorenbranche in den USA und werfen ihr vor, sie sei darauf aus, opportunistisch abzukassieren. Eine langfristige Strategie sei nur selten zu erkennen. Laut einer Studie des Wall Street Journals hätten Amerikas größte Konzerne ihre Dividendenauszahlungen und Aktienrückkaufprogramme erhöht, während sie ihre Investitionen in neue Betriebe und Anlagen drosseln. Aus Angst vor den Hedgefonds. Kai Liekefett.
Der Druck für Unternehmen, weniger in Forschung zu investieren und mehr sich darum zu kümmern, dass die Aktionäre glücklich sind, weil die 1 Euro heute bekommen statt vielleicht 5 Euro in 10 Jahren. Das kann ein Problem werden für eine Weltwirtschaft.
Paul Singer sieht das anders. Eine gute Idee wie der Rausschmiss eines schlechten Firmenleiters könne den Aktienpreis sofort in die Höhe schießen lassen, aber auch langfristige Vorteile mit sich bringen, schrieb er in einem Gastkommentar im Wall Street Journal. Hinzu kommt, aktivistische Investoren haben mehr Transparenz in die amerikanischen Chefetagen gebracht, sagt April Klein, Professorin für Rechnungswesen an der New York Universität. Seit sie Angst vor aktivistischen Investoren haben, reden Firmen viel mehr mit ihren Aktionären. Sie treffen sich häufig, vor allem mit den Großaktionären, und teilen ihnen mit, was sie vorhaben. Paul Singer gründete seinen Hedgefonds vor 42 Jahren mit 1,5 Millionen Dollar Startkapital. Sein größter Coup gelang ihm gegen Argentinien. Um das Land in einem 15 Jahre langen Streit um Staatsanleihen zu bezwingen, verklagte er es in New York und ließ ein Kriegsschiff samt Besatzung beschlagnahmen, mit Erfolg. Er kassierte 2,2 Milliarden Dollar, mehr als 4-mal so viel, wie er einbezahlt hatte. Nicht nur das, sagt April Klein. Er zeigte allen, dass er bereit ist, vor Gericht zu ziehen und eine harte Linie zu fahren. In der Macho-Welt der Wall Street ist das wichtig. Elliott hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche Rendite von rund 13% pro Jahr für seine Investoren verdient. und ist ständig auf der Suche nach neuen Investitionsobjekten. Doch Paul Singer weiß, das aktivistische Investieren ist keineswegs eine ungefährliche Strategie. Als sein Rivale Bill Ackman Milliarden in den Pharmakonzern Valeant pumpte, stürzte die Aktie um 90% ab. Und Ackman verlor fast 4 Milliarden Dollar. Anderen geht es noch schlechter, sagt Kai Liekefett.
Es ist eine sehr riskante Investitionsstrategie, weil die meisten Activist-Hedgefonds sich nur in eine Handvoll, manchmal 10, 15, 20 Unternehmen investieren. Und wenn da ein oder zwei Investments richtig schief gehen, weil das Unternehmen total falsch eingeschätzt haben, kommt es auch schon vor, dass Activist-Hedgefonds die Türe schließen müssen.
Dennoch macht Paul Singer munter weiter und verfolgt einen neuen Trend in der Branche. Die Übernahme ganzer Unternehmen. Er hat nicht nur den hochverschuldeten Fußballclub AC Milan übernommen, sondern man höre und staune auch zwei große Buchhandelsketten, Waterstones in Großbritannien und Barnes & Noble in den USA. Vielleicht kann er ja so beweisen, dass er Unternehmen auch langfristig aufbauen kann. Einen Versuch wäre es wert.
Unser Firmenporträt in dieser Woche. Und um gleich 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Dass die EU und Großbritannien nun doch noch eine Brexit-Vereinbarung erzielt haben, interessiert natürlich auch die Wirtschaftsredaktionen.
Die Börsenzeitung erinnert daran, dass eine Übereinkunft so noch vor kurzem als undenkbar galt. Dies ging nur, weil sich beide Seiten flexibel gezeigt und auf den letzten Metern doch noch substanzielle Zugeständnisse gemacht haben. Ist der gestrige Durchbruch nun also das Ende der mittlerweile mehr als dreijährigen Brexit-Saga? Keineswegs. Denn wie Premierminister Johnson sein Abkommen durchs britische Parlament bekommen will, dürfte noch äußerst interessant werden. Die ersten Reaktionen aus London stimmen nicht gerade optimistisch. Doch das Abkommen macht Hoffnung, dass ein geregelter Austritt Großbritanniens doch noch möglich ist und die Brexit-Kosten für die EU-Wirtschaft damit in Grenzen gehalten werden. Nach einem Brexit müsste Deutschland eine aktivere Rolle in der Bewahrung marktwirtschaftlicher Prinzipien in der Europäischen Union spielen, glaubt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber eine Bundesregierung, die schon im Inneren den marktwirtschaftlichen Geist vermissen lässt, wird ihn kaum auf der internationalen Bühne propagieren. Großbritannien wird wirtschaftlich nicht untergehen und sich zumindest zuerst einmal seiner neuen Souveränität erfreuen. Aber auch für Britannien wird es schwierig. Spannend finden die Kommentatoren auch ein höchstrichterliches Urteil über Sonntagsbrötchen. Diese seien zubereitete Speisen und Bäckereien mit Kaffee Gaststätten, befand der Bundesgerichtshof. Deshalb dürften sie sonntags länger öffnen. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel hält das Ganze für eine Posse. Muss nun jeder Bäcker eine Kaffeemaschine, einen Tisch und zwei Stühle aufstellen, um zum Kaffee geadelt zu werden? Warum werden Geschäftsleute und Verbraucher dermaßen bevormundet? Wird es nicht langsam Zeit, es den Unternehmern zu überlassen, ob sich für sie ein Sonntagsverkauf rechnet? Dies hätte etwas von unternehmerischer Freiheit. Die Heilbronner Stimme sieht es genauso. Die Länder sollten es jedem Bäcker selbst überlassen, wie lange er Sonntag seine Waren verkaufen möchte. Schließlich ist das der Tag, an dem die Menschen Zeit haben, in Ruhe zu frühstücken und nachmittags Kuchen zu besorgen. Die Branche hat es bereits schwer genug. Da sind solche kundenunfreundlichen Beschränkungen fehl am Platz.
Und mit diesen Stimmen zur unternehmerischen Freiheit und zur Kundenfreundlichkeit endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den CSU-Parteitag. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.